Es sind so verschiedene Erfahrungen und ich finde, wenn wir einander zulassen und eben nicht nur zulassen intellektuell, sondern eben auch mit dem Herz, und dann kommt für mich auch die ganze Empathie drin. Ich glaube, wenn wir mehr Empathie trainieren füreinander, dann ist so wieder der erste Schritt gemacht, wo wir irgendwie sehen, ah, okay, gut, es gibt ganz verschiedene Lebensmodelle, ganz verschiedene Lebenswege. Der eine muss nicht zwingend besser sein als der andere, aber wir müssen jetzt schauen als Gesellschaft, wie wir die verschiedenen Wege irgendwie können möglich machen können und vor allem so, dass es für alle gleichberechtigt ist und für alle okay ist. Und ich glaube, das ist so das Goal.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hey, diese Woche habe ich nichts auf die Reihe gekriegt, Sarah.
Hoi Mara.
Hoi. Ich habe Deadlines verpasst für Text. Ich habe Daten verwechselt, ich habe Namen verwechselt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es klingt mir nicht.
Ich hatte dich heute mal, die Woche mal, nicht heute, sondern irgendwie, glaube am Mittwoch mal am Telefon gehabt und dachte, ja, das ist gerade viel.
Es ist echt viel. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, hey, ich schmeiße glaube alles an und ich will nur noch Kuchen backen und Gärtner und auf den Berg rauf und einfach ein schönes Leben mit meinen Kindern ohne Arbeiten.
Es ist so lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich bin gestern mit 3 Freundinnen gegessen, sind alles auch Mütter. Und es ist wie so oft irgendwie um das Thema gegangen, hey, irgendwie, ich kriege genau nichts unter einen Hut und der ganze Mental Load, der irgendwie nach wie vor so bei uns Frauen häufig hängt. Und auch eine Freundin von mir hat dann so gesagt, weißt du, ich weiss es ja. Ich weiss es. Es gibt nicht irgendwie, ich muss keine perfekte Mutter sein, ich muss die Ansprüche nicht haben. Und gleich habe ich immer wieder so den Punkt, ich denke, wieso schaffe ich das nicht? Wieso kriege ich das nicht alles an? Andere können es doch auch. Und wieso kommen wir nicht aus dem raus? Also du meinst, wir gehen irgendwie bergen?
Ja, es wäre eine Möglichkeit, aber ich weiss nicht. Vielleicht hat ja Andrea Janssen Ideen.
Ja,
sie ist nämlich heute
mit
unsere
haben
Gästin.
Wir da und sie ist ja vielleicht ein bisschen die Expertin für das.
Bin ich das?
Also, hoi Sarah, hoi Mara, hoi Andrea.
Ich habe fast gehört, ich bin schnurstracks in meine Therapiestunde reingebeamt worden. Und wollen wir das miteinander anfangen?
Also ich bin ja voll pro Therapie.
Ja, ich bin auch sehr voll pro Therapie und auch sehr erfahren darin. Aber weißt du, ich musste lachen, dass du vorher gesagt hast, ja, ich will gärtnern und draussen rumspringen. Das war mein Bild von mir als zukünftiger Mutter. Jetzt ohne Witz, so habe ich mir das vorgestellt. Ich drinnen am Kuchen, am Apfelkuchen backen und ich schaue raus aus dem Fenster und draussen ist ein Blumenwiese und meine Kinder hüpfen da so durch.
Ein Bullerbüss-Szenario.
Voll. Und alle genau. In weissen, sauberen Kleidchen.
Alle in weissen, so, weißt du, so Sad Beige, Hashtag Sad Beige Kleidchen, wo jetzt Blümchen umschiessen. Mittlerweile, nein, es ist Nerf Guns, wo wir irgendwie...
Ich sage immer Nerf. Ich sage immer Nerf, ich sage nur Nerf.
Natürlich, die haben Nerf, das ist ein namens Programm, irgendwie schnell noch so am Pizza machen, irgendwie Nerf Gun, Kugel irgendwie hier kriegen, auf der anderen Seite ein Stofftierli. Nein, wirklich, die Realität ist anders.
Es ist ja ein grosser Teil aber auch von deiner Arbeit, dass du das dann wie sichtbar machst. Oder?
Genau, also das ist ursprünglich auch meine Motivation gewesen, wieso ich überhaupt mal angefangen habe, das zu machen, was ich eigentlich mache.
Und magst du mal, wie einfach sagen, was machst du eigentlich?
Ja, was mache ich eigentlich? Ich mache im Fall wirklich recht viele Sachen. Mhm. Gewisse Leute würden sagen, zu viel.
Oder auch die Frage, wer bist du? Oder wenn wir noch mehr mit da eben?
Ja,
nein.
Gut, wie lange Zeit hast du? Also, das Schöne ist ja, dass man mit 43 langsam das Gefühl hat, man hat eine Ahnung davon, wer man ist. Mhm. Und wird dann aber gleich wieder immer wieder ein bisschen challenged. Mhm. Aber ich mache es jetzt mal auf die schweizerische Art, machen, weil ich finde, es ist sehr schweizerisch, sich über die Erwerbstätigkeit zu definieren.
Total.
Und darum kann ich das gerne mal machen. Ich bin Unternehmerin, Macherin, Denkerin. Je nachdem, wenn du fragst, bin ich bei ganz verschiedenen Sachen. Primär bin ich aber auch noch Mutter von 3 Kindern. Und ich habe dazumals Anyworking Mom gestartet, darum sind wir jetzt auf das Thema gekommen, vor, hey, jetzt ist es im Fall gleich schon 8 Jahre, krass. Anyworking Mom damals gestartet, wo ich einfach gefunden habe, es redet irgendwie niemand wie über die Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität vom Kinderhaben und gleichzeitig erwerbstätig sein. Jetzt hat sich das geändert, mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich finde wirklich so, jetzt ist es wirklich auch ein bisschen im Mainstream angekommen, also man kann überall darüber lesen, hören, finde ich super, eine mega Entwicklung, endlich wird darüber geredet und ich finde, in dem Moment, wo man darüber redet, wird es normalisiert und geht auch irgendwie der Druck weg. Damals hat mich das noch nicht so gedacht. Und darum habe ich dann, wo ich mit dem Anfang gefunden habe, ich habe einen bekannten Namen, das heisst, es hört mir hoffentlich auch jemand zu, plus finde ich immer, wenn jemand, Wenn man prominent ist, tun einem ja die Leute oft so ein bisschen auf ein Podest rauf. So quasi für die Leute ist es sowieso alles einfacher und besser und das Leben ist easy peasy. Und ich habe gefunden, wenn man das eben offenlegt und sagt, es ist eben nicht so, trotz allen Privilegien, die ich habe und die ich mir auch sehr, sehr bewusst bin, das habe ich gefunden, so die Emotionen und die emotionalen Hürden, wo man durchgeht, die sind ähnlich. Ich sage nicht, sie sind gleich für alle Leute, aber sie sind ähnlich. Sie sind nachvollziehbar, oder? Also, du hast irgendwie die Bindung zu deinem Kind, die Sachen, die Ansprüche, die du an dich selber hast, das, was dich irgendwie zerreißt. Und ich habe auch noch gefunden, zusätzlich, dass man das nicht immer alles so total ernst muss anschauen muss, weil am Schluss des Tages sollte man das Leben auch nicht allzu ernst nehmen, wenn man kann, wenn man darf. Und man darf auch über die Situationen lachen. Aber ich finde, man kann sich entweder entscheiden, um sich jetzt irgendwie aufregen, wenn er ihm die Nervpatronen an den Kopf fliegt. Oder man kann es halt einfach auch so ein bisschen als das sehen, was es ist, nämlich Komik im Alltag.
Grosse Komik, grosse Szenario. Vor allem am Morgen früh.
Ja, eigentlich. Ja. Hey, hör auf, ich durfte heute schon darüber diskutieren. Um was ist es gegangen? Aha, ja genau, wieso meine Tochter jetzt meinen Schminkpinsel nicht darf haben, weil ich habe ja 3.
Ja,
und hallo? Dann ist ja klar, dass sie nicht anfangen. Also schon eine riesige Diskussion heute Morgen. Weißt du, ich bin dann auch so Gentle Parenting, oder? Ich probiere es dann so, nein, weißt du, das ist meine. Und so, und dann hin, das ist meine! Ja. Item. Vor 7 Jahren habe ich das mal angefangen. Es war ein langer Weg gewesen, auch für mich. Natürlich ist es auch eine gewisse Selbsttherapie dabei, finde ich. Und mache das ja schon lang nicht mehr allein. Also ganz am Anfang war es eine One-Woman-Show. Dann ist meine Partnerin Anja Knabenhans dazugekommen. Dann ist die zweite Partnerin Rebecca Krause dazugekommen. Und mittlerweile sind wir ein Team von 11 Leuten, und, die an dem arbeiten. Und mittlerweile haben wir ja auch einen neuen Namen und ich bin ganz excited.
Und
der
passt jetzt mal so wahnsinnig gut.
Gell? Ich finde
das auch. Ist so, ich habe irgendwie... Immer mal wieder, also ich verfolge eure Arbeit schon lange und ich habe einfach von Anfang an gefunden, wo du das gestartet hast, habe ich gedacht, ja, endlich. Also ich bin vor 19 Jahren Mutter geworden und da hat es noch gar nichts gegeben, so in diese Richtung. Und ich habe das so begrüßt, irgendwie, was du da angefangen hast und habe das dann immer wieder verfolgt. Und dann habe ich so in den letzten Monaten habe ich immer wieder gedacht, irgendwie der Name passt nicht mehr, wir sind viel mehr. Und dann hat mich das so gefreut, als ich gehört habe, ihr heisst jetzt mal ehrlich.
Genau, wir sind eigentlich back to the roots. Also es hat uns mega selber angefangen zu stören, weil wir echt gefunden haben, und dann haben wir gefunden, ja, aber der Brand, jetzt haben wir den aufgebaut, so lange, können wir doch nicht und so. Und dann haben wir gefunden, ja, aber jetzt eben, müssen wir echt konsequent sein in dem, was wir immer predigen. Wir müssen ehrlich sein, auch zu uns selber. Mhm. Und wenn der Name nicht mehr passt, dann heisst das halt als Konsequenz, wir müssen einen neuen suchen. Und dann haben wir gesucht, also wir hatten wirklich mehrere Runden mit externen, mit Texter und mit der Agentur und haben uns das überlegt und andere Namen gehabt. Ich kann einfach mal sagen, was ist noch gewesen? Even Even ist einer gewesen. You Do You ist einer gewesen. Und am Schluss sind wir von dem mal ehrlich gesessen und haben gefunden, das ist die Essenz von all dem, was wir machen und was wir gemacht haben. Einerseits gegen außen in den Themen, weil das ist unser Filter, da lassen wir alles durch. Oder? Also alles, was bei uns rausgeht, geht durch diesen Filter durch. Sind wir ehrlich zu unserer Community? Sind wir ehrlich zu uns selber? Sind wir ehrlich, wenn wir etwas verkaufen, weil das machen wir ja auch. Sind wir ehrlich, wenn wir Werte beigeschalten, auch das machen wir, weil wir müssen uns finanzieren. Und aber auch ganz wichtig, das ist jetzt das, was uns so das Jahr so wahnsinnig beschäftigt hat und was ich so spannend finde, wir müssen so ehrlich sein zu uns im Team und gegenseitig und im Zusammenarbeiten. Und hey, das ist manchmal wahnsinnig schwierig, weil man so eine ich finde, gerade im erwerbstätigen Raum oder beim Arbeiten hat man so wie das Gefühl, man muss so eine Maske anlegen und man muss so jemand sein, wo jetzt eben, ich bin jetzt professionell. Mhm. Und ich bin jetzt meine Persona, wo ich bin beim Arbeiten. Mhm. Und wir haben jetzt eigentlich uns so wie selber auch auferlegt, dass wir ehrlich miteinander sind und vulnerabel sind miteinander und uns ganz einbringen. Also eben nicht nur mit der professionellen Person, sondern als ganze Person mit allem.
Ich finde das mega spannend, was du beschreibst, weil es zieht sich ja durch alle unsere Lebenswelten durch oder durch alle Aspekte, die wir uns irgendwie bewegen, eben im Privaten, in Beziehungen, mit unseren Kindern, mit anderen Eltern oder eben auch beim Arbeiten. Mhm. Und das verletzlich zeigen, also ich mache das sehr oft ja auch mit meinen Texten und es ist wie so eine Erfahrung daraus, die ich ja am Anfang gar nicht erwartet habe, dass wenn man sich verletzlich zeigt, dass sich die anderen dann auch verletzlich zeigen und es aber bedingt, dass man sich auch sicher fühlt, oder?
Mhm. Unbedingt. Und ich glaube, da muss man manchmal auch so wie neu mit reinkumpen und so, also den Vertrauensvorschuss auch geben, oder? Mhm. Also wenn man jemanden gar nicht kennt und findet, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Schau, da bin ich, nimm. Und jetzt musst du schauen, was du mit dem machst und wenn du mit dem nicht umgehen kannst. Und dann mich eben musst verletzen im Gegenzug. Mhm. Also es ist mir selten passiert.
Es ist so spannend, was du gerade sagst, weil ich werde das immer wieder gefragt, ob mir das nicht zu persönlich ist, was ich mache. Mhm. Zum Beispiel in meiner Kolumne gebe ich relativ viel Preis, mhm, von sehr grosser Verletzlichkeit auch. Und mir geht es da wie dir, mir ist das noch nie passiert, oder fast noch nie, dass ich das irgendwie jemandem anvertraut habe. Oder jetzt auch diesen Menschen, sind ja dann viele, die das lesen, das gerade in einer Mikrozeitung. Mhm. Und es ist mir irgendwie nichts. Also es macht mir nicht so Angst. Es geht dir ähnlich in dem Fall.
Ja, jein. es geht mir ähnlich. Es ist bei diesen Sachen, glaube ich, wo ich extrem davon überzeugt bin. Oder wenn ich weiss, es geht wirklich nur um mich. Und ich habe auch den Raum, um mich wirklich erklären oder um wirklich sagen, was ich meine. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei euch als Gast bin, oder? Dann sind das meine Worte. Und ich darf sagen, ich darf meine Worte brauchen und ihr lasst mich ausreden. Mhm. Wo ich wahnsinnig Mühe damit habe und auch Mühe hatte, also in den Anfängen von meiner Karriere, wo ich zum Beispiel im Fernsehen gearbeitet habe, viel bin darauf angewiesen gewesen, dass Journalisten und Journalistinnen meine Worte oder einen Eindruck von mir mitnehmen und den nachher übersetzen und gegen raustragen und mir zum Teil missverstanden haben. Das war für mich wahnsinnig schwierig gewesen, zu ertragen.
Das verstehe ich, weil das ist nochmal etwas ganz anderes. Da wird ja dann etwas aus dir gemacht.
Genau, also du sagst, du bist in dem Moment vielleicht, also das ist mir wirklich tatsächlich passiert, oder du bist in dem Moment verletzlich und jemand nimmt dann das und oft ist es nicht mal die Person gewesen, die zum Beispiel das Interview geführt hat, sondern jemand down the line, der nachher den Auftrag hatte, jetzt tu das noch kürzen und tu es noch aufs Internet. Die Person hat nie mit mir geredet, die hat nur das angeschaut und gefunden, okay, das kürzen wir jetzt. Und das hat zum Teil zu Sachen geführt, die für mich auch schwierig waren, wo dann plötzlich irgendwann in etwas gestanden ist, was ich auch so nie gesagt habe, so nicht gemeint habe. Und wo dann irgendwelche Leute zu mir kamen und gesagt haben, hey, das hat mich jetzt aber schon gewundert, hast du das gesagt, oder?
Mhm. Was hat das mit dir gemacht in diesen Situationen, wenn du das nachher gelesen hast und bist so zuhause oder im Büro und findest, hey, das habe ich gar nie so gesagt. Was hat das bei dir ausgelöst?
Ein Riesenstress und irgendwie geht sofort so die Reaktion von sich wollen rechtfertigen, oder? Mhm. Und ich glaube, heutzutage, das ist ja jetzt aber auch schon ein bisschen her, aber jetzt, mittlerweile haben wir ja die sozialen Medien, finde ich, grossen Fluch, kleinen Segen. wenigstens hast du die Möglichkeit, um dich selber nachher äußern zu etwas. Und das war damals echt nicht möglich gewesen, oder? Mhm. Und damals war es echt, und das ist auch klar so gesagt worden, das ist part of the game, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, das musst du mitspielen. Und du hast wie zwei Choices. Du kannst entweder sagen, okay, gut, ich lasse einfach vorbeigehen und warte einfach unter dem Stein, bis es durch ist. Oder ich sage etwas, aber dann hast du noch mal eine Woche lang, geht es einfach noch mal eine Woche lang ab, oder? Und ich denke immer, es ist ja ein Sturm im Wasserglas. Also so viele Leute interessiert es ja gar nicht. Also das muss ich mir auch immer wieder sagen, bei allem, was ich mache eigentlich. Das ist ja, mein kleines Mikrouniversum, was mich betrifft und mich stresst, ist eigentlich bei allem immer so, oder? Und die anderen Leute nehmen das ja gar nicht so wahr, die haben das morgen schon wieder vergessen. Aber für dich selber ist es dann schon so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Angriff auf die Integrität.
Das kann ich
ja. Ja, und du bist ja dann wie nicht mehr privat, oder? Also ich stelle mir das vor, oder ich kenne es so ganz im Kleinen, einfach in der Bubble, oder? Also wenn ich jetzt irgendwie ins Tram einsteige und ich habe eine schwierige Situation mit meiner Tochter, ist mir jetzt eben auch in dieser wunderbaren Woche passiert.
Natürlich.
und ich irgendwie völlig, ich bin, es hat uns jemand angefindet, was wir über die haben. Und ich bin völlig ausgetickt. Ich konnte mich nicht regulieren. Und ich bin total hässig geworden und habe dieser Frau zurückgegeben. Und habe nachher gedacht, Jesus Gott, wenn jetzt das jemand sieht, will und mich wie... Also ich bin nicht zufrieden gewesen damit, wie ich reagiert habe. Also vielleicht war es gar nicht so schlimm gewesen, oder? Aber ich habe einfach wie gefunden, bin nachher so in die Gedanken gekommen, vielleicht hat mich jetzt jemand gekannt, weil ich weiss ja nicht mehr, wer mich kennt.
Ja, genau.
Und jetzt du, die so eine grosse Reichweite hast und wirklich schweizweit und über die Landesgrenze aus auch bekannt bist, ich stelle mir das auch eine gewisse Anstrengung dahinter vor, so aus dem Haus gehen und nicht mehr als Privatperson dann draussen zu sein.
Also ich finde, ich beneide niemand, der das irgendwie auf einem Level hat, wo man wirklich bekannt ist. Also ich sehe das ja bei mir mehr so, also das hat sich ja jetzt auch wahnsinnig gesenkt, gell, in den letzten 10 Jahren. Und eine Zeit lang, ja, ist das wirklich schwierig gewesen, sage ich mal. Also habe ich das wirklich auch sehr gemieden. Es ist auch kein Zufall, bin ich nie ans andere Ende der Welt zügeln. Ich weiss auch nicht, ob es dort in die psychologischen Zusammenhänge gibt. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, also mittlerweile, ich blende es komplett aus. Also das sagen mir auch andere, die mit mir unterwegs sind. Ich sehe das selber nicht, merke es nicht. Und ich glaube, jetzt mittlerweile ist das so ein bisschen durch. Nee.
Also.
Ja, also ich finde nicht. Also,
ja, aber du bist auch in meiner Bubble. Ja, aber eben, du bist auch in meiner Bubble und ich bin in deiner Bubble.
Ja,
und,
genau. Ja, das weiss man nicht. Also. Ich merke jetzt gerade, wenn wir mal ehrlich sind, oder ich habe jetzt vorher gesagt, dass ich bin wie ehrlich und zeige die Verletzlichkeit und habe den Mut dazu. Und gleichzeitig, einfach zum ehrlich bleiben, was ich schon mache, ist, ich schaue immer, wenn ich knietief in einem Thema drin bin. Also ich würde zum Beispiel nie, wo ich in meiner Trennung bin, in dem Moment darüber schreiben. Also da habe ich dann schon auch einen Filter und überprüfe sehr genau. Und ich habe es jetzt auch spannend gefunden, von dir zu hören. Und das eine ist ja, im direkten Gespräch ehrlich zu sein oder dann eben, wenn es dann weiter rausgeht und irgendjemand etwas daraus macht, was eigentlich nicht mit dir im Dialog war.
Genau. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich mir immer überlegt habe und immer noch überlege. Was kann aus dem gemacht werden, was außerhalb von meiner Kontrolle liegt.
Und wenn jetzt an deine Plattform mal ehrlich denkst, das lebt ihr ja in einer Form auch, dass ihr euch verschiedensten Themen widmet. Also ich schätze das sehr, dass ich immer wieder merke, hey, ihr deckt so eine grosse Breite ab an, ja, so eine Facette, also wie so einem Fächer, der aufgeht, von Themen, die Eltern beschäftigen,
genau.
Die uns Frauen beschäftigen.
Ja, wir haben bewusst jetzt auch gesagt, eben auch mit dem Namenswechsel, dass wir unbedingt auch mehr Männer ansprechen
wollen. Das finde ich super.
Weil wir ja als oberste Purpose, wenn wir jetzt mal ganz, ganz, ganz hoch auf die Meta-Ebene wollen, Gesellschaft ein bisschen besser machen und vor allem gleichberechtigter.
Ja, das steht, ich habe mir das angeschaut. Unsere Gesellschaft geht noch immer von Rollenbildern aus, die den Mann als Ernährer und die Frau als Fürsorgerin vorsehen. Bevor sich Strukturen oder ein ganzes System ändern können, muss ein Denkwandel geschehen. Wir müssen uns erlauben, unsere Rollen neu zu denken. Unter unserem Claim, mal ehrlich, schauen wir genau hin, auch dort, wo es weh tut.
Genau. Und ich finde es noch recht lustig, weil du jetzt am Anfang eigentlich angesprochen, oder? Aber man weiss ja mittlerweile, es gibt einen Mental Load. Wir sind nicht... es ist immer noch nicht so, dass wir überall gleichberechtigt sind. Wir haben uns eigentlich den Druck selber, wir wissen, wir müssen uns das nicht machen, wir wissen, wir müssen zu uns schauen, wir wissen, Selfcare ist wichtig und so. Aber jetzt hing so ganz klein wenigstens. Aber du hättest doch jetzt sollen, oder? Und wieso hast du jetzt das nicht gemacht? Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal das so anzuerkennen. Und man muss es ja gar nicht verurteilen und sagen, ach, jetzt bin ich immer noch nicht dort und jetzt bin ich doch keine Ahnung, moderne, feministische, selbstbewusste Frau, aber immer noch stresst es mich, wenn ich irgendwie kein feines Nacht gemacht habe. Mhm. Ja, so what? Also,
das, was du ja so ansprichst, ist eigentlich auch so anerkennen, also wieso anerkennen, man bringt einfach auch nicht alles unter einen Hut. Meinst du das?
Also der Hut, der regt mich im Fall schon seit Jahren auf. Ehrlich, der regt mich so auf, dass irgendwie jemand das Gefühl auch hat, dass das überhaupt müsse gehen.
Lustig ist, ich habe ja jetzt, das sehen die Hörerinnen leider nicht, aber die Gebärde, wenn ich mit meiner Tochter sage, Mann, ist ein Hut.
Wirklich?
Ist eigentlich noch krass. Ja. Oder? Es ist etwas sehr Männliches. Oder? Ja. Unter einem Hut. Das ist mir jetzt noch gerade in den Sinn gekommen. Gebärde wäre ein Hut. Also ein Mann ist ein Hut.
Was ist der so, Frau?
Ein Ohrring.
Okay.
Okay. Man zeigt so mit einem Daumen und einem Zeigefinger einen Ohrring.
Ein Ohrring.
Genau. Aber ja, die regt den Hut auf. So die Kamera aufgemacht.
Ja, mir regt den Hut wahnsinnig auf. Ich finde es aber auch noch spannend, wenn das eben das Zeichen für einen Hut der Mann ist.
Ist etwas Männliches konnotiert.
Ja, und ganz ehrlich, also ich finde es... Auch die Männer werden ja immer mehr von dem betroffen. Also auch sie strugglen ja mehr und mehr mit den genau gleichen Themen. Und ich finde, auch dort darf man auch herhören. Also ich finde es manchmal dann auch nicht fair, wenn man irgendwie sagt, machen wir schon, jetzt seht ihr endlich mal, wie es uns schon lange geht. Finde ich irgendwie völlig, nicht zielführend. Ich finde total, wir dürfen einander zulassen. Und ich glaube, das ist das, was wir probieren zu machen. Oder? Wir plädieren eigentlich dafür, dass wir einander zulassen.
Im Dialog
und
sind.
Und miteinander im Dialog bleiben. Und dass wir nicht einfach die Augen zumachen und sagen, also meine Erfahrung war die gewesen und darum ist es so. Und ich glaube schon, dass es Frauen gibt und Männer gibt, die das irgendwie wirklich super herkriegen, oder? Mit Kind haben und daneben arbeiten und alles irgendwie. Die Leute, die gibt es. Aber ihr seid nicht die Einzigen und ihr habt nicht die einzige Erfahrung gemacht. Genauso wie nicht jedes Neugeborene am dritten Tag durchschläft oder genauso wie halt nicht jedes Kind wirklich auch irgendwann auf die Welt kommt. Oder also es sind so verschiedene Erfahrungen und ich finde, wenn wir einander zulassen und eben nicht nur zulassen intellektuell, sondern eben auch mit dem Herz und dann kommt für mich auch die ganze Empathie drin. Ich glaube, wenn wir mehr Empathie trainieren füreinander, dann ist so wieder der erste Schritt gemacht, wo wir irgendwie wie sehen, okay, gut, es gibt ganz verschiedene Lebensmodelle, ganz verschiedene Lebenswege. Der eine muss nicht zwingend besser sein als der andere, aber wir müssen jetzt schauen als Gesellschaft, wie wir die verschiedenen Wege irgendwie möglich machen können. Und vor allem so, dass es für alle gleichberechtigt ist und für alle okay ist. Und ich glaube, das ist so.
Und das Goal. Was hast du das Gefühl, was es dann braucht, dass wir dort ankommen, wo es für alle gleichberechtigt ist?
Ja, so viel, oder? Und an so vielen Ebenen. Und ich glaube, da müssen eben ganz, ganz, da kann auch nicht, da können wir mit mal ehrlich einfach einen Beitrag leisten. Und dann muss die Politik ihren Beitrag leisten. Und dann muss die Wirtschaft vor allem ihren Beitrag leisten, ganz grossen. Und ich glaube, was wir machen, ist, dass wir eben im eigenen Kopf probieren, etwas anzuregen. Ja.
Und das ist wahnsinnig viel wert. Weil mit dem mal ehrlich, also so das Aufzeigen von diesen verschiedenen Realitäten, eben von dem auch nicht schaffen und darüber reden, was man nicht schafft, oder über die Verletzlichkeit können reden, da bauen die Druck ab. Und was ich ja beobachte in meiner Arbeit, ich arbeite immer wieder mit vor allem Müttern, die am Rand stehen von der Erschöpfung.
Ja.
Und da höre ich ganz, ganz oft, wieso schaffen es denn alle anderen, nur ich nicht? Eben das elende Hut-Ding, das mich auch so verrückt macht.
Wir müssen nicht BHs verbrennen, müssen wir die Hüte verbrennen. Ja.
und dann das Aufzeigen, dass es eben so viel nicht schaffen und es ihnen gleich geht und dass es so viele Mütter gibt, die am Abend irgendwie erschöpft sind oder vielleicht brüllen, wie sie das Gefühl haben, Kopf, wieso habe ich es jetzt wieder geschafft? Ich mache mir so das Bild, stell dir mal vor, Es liegen am Abend ganz viele Mütter im Bett und alle haben den Gedanken, der andere schafft es.
Mhm. Ich habe so ein bisschen Mühe mit dem Schaffen und nicht schaffen.
Ja, natürlich.
Weil das eine tönt ja so nach, eben nicht schaffen, tönt sofort irgendwie nach Versagen. Und ich habe auch Mühe mit dem.
Das ist so richtig, aber gleichzeitig Kunst, darum sage ich es jetzt.
Ja, absolut.
Weil das ist das Problem, weil wir haben wie eine Leistungsgesellschaft. Mhm. Wir leben, irgendwie wird sehr viel Geld generiert mit musst dich nur mehr optimieren, ja, und zwar in jedem Lebensbereich. Mhm. Eben, das ist das Arbeiten, das ist das, der Antreiber, den wir alle auch da so ein bisschen in unserem Kopf hinein haben, oder?
Genau.
Das, was du vorhin gesagt hast. Und ihr haltet ja da dagegen.
Genau, wir halten sehr aktiv dagegen, aber im Sinn von, hey, schau, wir haben das auch.
Also, genau.
Und das Krasse ist irgendwie, also ich glaube, also das habe ich jetzt schon jemanden gehört, ich werde ja dann auch so wahrgenommen. Mhm. Also ich werde ja dann von außen auch so wahrgenommen.
Das
also,
habe ich auch.
Jemand, der eben genau das nachher alles schafft, oder? Und ich finde immer so, ja, do I really though?
Ach, können wir schnell über das reden? Ich finde das mega spannend, weil gerade gestern habe ich moderiert und nachher ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich bewundere dich so, wie du das alles schaffst. Und ich bin jedes Mal, freue ich mich natürlich, dass das ihr anscheinend etwas gibt, wo sie liest und dass sie zu mir kommt und das mit mir teilt. Und andererseits denke ich immer so, nein, bitte nicht.
Ja, das geht mir auch so.
Weil es ist nicht so. Und genau, eigentlich möchte ich ja gegen das ankämpfen, etwas auflösen, was ich gleichzeitig aber irgendwie reproduziere.
Ja, ich glaube, wir sind in einem mega Dilemma, oder? Weil wir eigentlich das aufzeigen wollen, machen wir ja immer noch mehr. Und dann sind wir vielleicht halt echt wirklich noch von dieser, keine Ahnung, die Sorte Leute, die dann halt wie sich finden, die festbeissen, so wie ein Wadenbeisser und finden, aber jetzt muss ich doch das noch sagen. Mhm. Und was für mich noch spannend ist, ist irgendwie eben, du hast vorher die Leistungsgesellschaft angesprochen und das ist für mich so eine riesen Erkenntnis oder auch so ein riesen Gegensatz irgendwie, wenn ich habe ja zwei Lebensmittelpunkte eigentlich oder MUK über die letzten paar Jahre. Also ich wohne hier in der Schweiz und die letzten paar Jahre habe ich eigentlich mehrheitlich in den USA gelebt, also spezifisch auf einer Insel, am Ende der Welt.
Darf man sagen, welche Insel?
Ja, man darf sagen, Kauai in Hawaii.
Ja,
genau. Und viele Leute haben natürlich gefragt, warum dort und so. Und das ist eine ganz schwierige Frage für mich zu beantworten, beziehungsweise sie ist nicht so schwierig. Es hat sehr viel mit positiver Energie zu tun und hat einfach, wie sich es dort anfühlt für uns. Und wir haben auch nie den Plan gehabt, um so lange dort zu sein. Das hat dann auch wieder mit Corona zu tun und ist jetzt eine längere und eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall ist für mich der Gegensatz von dem, was ich dort erlebe, diesbezüglich, und von dem, was ich da erlebe, halt so krass. Und für mich ist auch wirklich jedes Mal, wenn ich in die Schweiz komme, gehe ich sofort in meine alten Muster zurück.
Kannst du das schnell ein bisschen ausführen? Was erlebst du konkret anders?
Ich erlebe dort konkret anders. Also erstens mal ist in meinem Umfeld, meine Freundinnen sind zu einem sehr grossen Teil niederwerbstätig. Was für mich zuerst, es ist einfach eine spannende Erfahrung gewesen, weil hier sind alle meine Freundinnen erwerbstätig. Und es ist für mich wirklich eine spannende Erfahrung gewesen, weil ich einfach auch mal wirklich eins zu eins halt auch wirklich auch mitbekommen, was denn das bedeutet. Und und ich habe einfach einen riesen Respekt und Wertschätzung für sie. Wirklich auch mit dürfen lernen und sehen. Weil, ich kann es so nicht. Oder mich überfordert es.
Also so ein bisschen vielleicht auch das, wo wir, also unsere Generation jetzt so in den letzten Jahrzehnten auch Feminismus ja auch häufig mitbekommen haben, ist, du musst ökonomisch unabhängig sein.
Ja.
Wenn du willst, emanzipiert und wenn du willst, eine emanzipierte Frau sein, dann ist mal an erster Stelle ist go schaffen, oder?
Ja, die ganze Girlboss-Thematik eigentlich,
und nachher
oder?
Aufsteigen.
Ja.
Und das, also ein Grossteil vom Feminismus hat sich in den letzten Jahren ja um das. Zu Recht natürlich auch, also für viele Frauen. Und auch, dass man natürlich Möglichkeiten hat und dass sie in den Unternehmen ausgeglichen ist. Aber andererseits, dass es ja eben nicht alles ist, oder?
Es ist erstens mal überhaupt nicht alles und ich glaube, da vermischt man irgendwie auch schnell so die verschiedenen Welten, oder? Und die verschiedenen Bedürfnisse auch. Und, Und dann reden wir auch schnell wieder von Wert an, finde ich. Oder? Also, weil wenn du sagst, finanziell unabhängig, im Moment ist die einzige Art und Weise, finanziell unabhängig zu werden, ist eben, wenn man erwerbstätig ist. Und ich habe jetzt wirklich einen konkreten Fall und ich kann das jetzt so, ein bisschen so erzählen, weil es total anonym ist, aber ich habe jemanden in meinem Umfeld in den USA, der ein Riesenproblem hat oder hat, weil sie sich zum Beispiel nicht trennen von ihrem Mann, weil sie die letzten 10 Jahre sich um die 3 Kinder gekümmert hat, und zwar 24 Stunden lang. Und sie kann jetzt nicht aus dieser Beziehung aus, sie kann sich nicht trennen, weil sie sich das nicht leisten kann. Und ich meine, das passiert nicht nur dann, das passiert ja hier
auch. Ja, total. Also, ich kenne diesen Aspekt auch. Also, dass ich die ganze Care-Arbeit mit meinem Sohn, mit den Behinderungen, wir haben das wie aufgeteilt. Und es wäre gar nicht anders gegangen. Mit all dem Spital und Therapien bin ich zack in der Abhängigkeit gewesen. Und ja, das ist ein totales Thema. Es ist jetzt auch ein Thema, weil ich jetzt dran bin. Und,
aber wenn man sich das mal überlegt, da ist ja nicht 10 Jahre lang nichts gemacht worden. Sondern da ist 10 Jahre lang gekrampft worden. Ja. Oder? Und da habe ich dann irgendwie so, ist für mich die Diskrepanz. Oder? Wir reden dann immer, eben, wir reden davon von finanziell unabhängig, aber eigentlich müsste es ja möglich sein, dass...
Ja, eigentlich reden wir auch vom Wert
dass die
von
Unabhängigkeit muss da sein.
Also, es ist ja immer noch total stark in den Köpfen. Care-Arbeit ist eigentlich keine Arbeit, oder? Also, eben, man ist ja dann, heute redet man vielleicht jetzt mehr, dass man sagt, eben erwerbstätig oder zahlte Lohnarbeit. Aber man redet immer noch von, ja, man ist halt zuhause und ein bisschen Wäsche. Und
das ist eben auch lustig, wenn ich noch ein bisschen von meinem anderen Leben da erzählen, weil mein Mann hat dann so gefunden, jetzt gehst du wieder alle Männer verrückt machen. Aber ich habe natürlich nachher angefangen, die Gespräche zu führen mit meinen Freundinnen dort. Und habe wie gemerkt, so, die ist total aufgeblüht, wenn ich denen mal aufgezeigt habe, was ihre Arbeit eigentlich wert ist. Weil das hat vorher noch nie jemand gemacht. Und habe ihnen mal gesagt, hey, schau mal, wenn du nicht wärst, das, müsstet ihr alles extern finanzieren. Weißt du, wie viel Wert das hat, was du da machst? Und die ist wirklich so, hast du gemerkt, so, die Schultern sind jetzt so ein bisschen breiter geworden.
Das macht so viel. Ich mache das manchmal in der Praxis, dass ich wirklich so ein Whiteboard habe. Und dann schreiben wir einfach mal auf, was sie alles machen an unbezahlter Arbeit. Und dann ist es so, wow, ja, genau das, was du beschreibst. So, hey, oder die Anerkennung, das sichtbar machen.
Um das geht's. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, da sind wir beim nächsten Punkt, oder? Warum ist es nicht sichtbar? Weil halt sehr viele Entscheidungsträger nicht in der Position waren, wo sie das sehen. Weil sie es vielleicht einfach noch gar nie haben müssen machen in dem Ausmaß.
Ja, ich habe heute Morgen, mein Kühlschrank hat hinten dran sich so eine Eisschicht gebildet, die so dick geworden ist, dass ich einfach nur die Hälfte vom Kühlschrank können brauchen. Und es ist immer alles festgeisset. Und das heisst, ich habe gewusst, ich muss das irgendwann machen und habe das gemacht, habe es irgendwie abgetaut. Und es ist, also jetzt sieht es aus wie eine Sau, gerade wenn ich da bin. Und es ist so viel Arbeit.
Ja, so und so viel Zeit.
Und das ist zum Beispiel genau so ein Mini-Beispiel an diesen unsichtbaren Tätigkeiten, die niemand sieht, ist ja unsichtbar.
Ja, und das andere glaube ich einfach, also gerade wenn es in Aspekt geht von der Kinderbetreuung. Also wenn ich mir jetzt ja vorstelle, man ist ja schwanger und dann kommt das Baby und man ist überwältigt von diesen Gefühlen und man ist zuhause und hat einmal in der Schweiz 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Also eben schon dort fängt es ja schon an.
Das können wir mit den Hüten ja gleich überleben.
Der Urlaub und der Hut.
Ja. Und genau, also es ist auch extrem stark verbunden und Franziska Schutzbach zum Beispiel hat das auch sehr gut beschrieben in ihrem Buch «Die Erschöpfung der Frauen» mit dem Aspekt von der Liebe. Oder? Also dass man ja, man gebärt ein Kind und man liebt ja das total fest. Und natürlich bist ja dann, man ist in vielen Fällen ja auch dann am Anfang, nicht alle, aber am Anfang bei vielen ist man gerne daheim, oder? Und es ist halt wie so gekoppelt. Darum, ich glaube, in den Köpfen ist es noch ein riesen Prozess.
Also ich habe mit dem riesig abzugrenzen. Aber muss man denn?
Also Liebe und Arbeit abgrenzen.
Muss man denn?
Hast du nicht das Gefühl, damit es irgendwo einen Wert kriegt in der Gesellschaft, dass man das immer wieder benennen muss?
Nein, aber finde ich auch schlimm, wenn man
Narrativ,
ja, ich finde es halt einfach auch schlimm, wenn man muss die Gefühle irgendwie von dieser harten Währung abgrenzen, damit sie einen Wert bekommt.
Also du meinst, wie das dann wie so... Ja, ich weiss. Dass es in eine harte Diskussion hineingeht von okay, das ist nicht aus Liebe, sondern das ist Arbeit, ja. Aber es kann auch Arbeit sein aus Liebe.
Ja, so nein, aber dann sind wir ja dann wieder so beim Männlichen und beim Weiblichen, weil ja irgendwie als gefühlsmässiger ist weiblich konnotiert und alles irgendwie so stark und so faktischer ist männlich konnotiert. Und ich finde einfach, wir können doch nicht die Welt in so zwei... Wieso nicht mit zwei Bereichen einteilen? Ich lebe in einer Grauzone. Von dem her bin ich irgendwie alles, was so harte Grenzen zieht, finde ich ganz schwierig. Aber das sind auch viele Frauen, die das irgendwie argumentieren, vor allem Frauen, oder? Die irgendwie sagen, also, ich will doch nicht bezahlt werden, ich habe ja meine Kinder gerne.
Ja, ja.
Und insofern, ja, das eine schließt das andere im Fall absolut gar nicht aus. Also.
Ja, und vor allem ist ja die Liebe einfach so viel wert und auch die Zeit. Also, das ist auch so etwas, wo ich dann auch in der Diskussion, oder? Ich bin total dafür, mehr Kita-Plätze und alles. Mhm. Und gleichzeitig denke ich immer so, ja gut, also Kinder brauchen einfach Zeit. Mhm. Und sie brauchen Liebe und sie brauchen Fürsorge. Und irgendjemand muss sich die Zeit nehmen. Oder? Ja. Das kann eine Kita sein, das können Eltern sein, das kann auch eine Großmutter sein. Aber dass der Fakt wird manchmal, gerade wenn es um politische Diskussionen geht, wie ausblendet. Also da kommt es mir manchmal vor, als ob ein Kind ein Gegenstand ist, den man so organisieren kann.
Aber so habe ich auch gedacht, bevor ich Kinder hatte.
Mhm.
Also, ich habe so... für mich war das ein Riesenthema, wo ich immer gefunden habe, ich will unbedingt weiterarbeiten. Das ist für mich so wirklich so. Ich will unbedingt Familie, habe ich immer gewusst. Wirklich schon mit 20 war für mich ein Riesentraum, Familie zu haben. Aber immer gewusst, ich will weiterarbeiten. Und dann habe ich wirklich so an einer Krippe umgedacht. Ich dachte, ja, die muss doch dann irgendwie das und das und das und das. Und die Krippe, Achtung, bitte kein Judgment, die hat wirklich den Arbeitstitel gehabt, die Idee, get rid of your kid. Und ich glaube im Fall ernsthaft, das ist irgendwie so, die vor... Keine Ahnung, geburtliche Idee, die ich so das Gefühl habe. Also, dass man dann das Kind einfach primär wegorganisieren will. Und ich glaube, so, es war dann auch so erstaunlich für mich und quasi wirklich so ein Schock im Sinne von, nein, ich will das ja gar nicht. Ich will ja Zeit mit dem Kind verbringen. Und ich merke auch, dass ich das brauche und das Kind braucht es. Und es gibt so wahnsinnig viele tolle externe Betreuungsmöglichkeiten. Und wir haben, glaube ich, schon alle durch. Also ich kenne wirklich alle Formen. Und wir haben zum Teil sehr Schwein gehabt und zum Teil auch mal nicht Schwein gehabt. Aber ja, also ich finde, wer das will und wer das kann, wer in der Position ist, um das zu machen, also ich dachte, kann man doch nicht einfach sagen, du darfst jetzt nicht.
Ich finde es so schön, Andrea, ich habe vor, ich glaube, wirklich schon sicher 5 Jahre her, ein Interview mit dir gehört, per Zufall, wo es darum gegangen ist, eben, was Kind haben auch für eine Belastung sein oder eben, was damit verbunden ist. Und was du dann gemacht hast, und das passt so zu dem, ich lebe in Grauzonen, ist, dass du immer wieder darauf hingewiesen auch hast, ja, aber, also, es macht mir wahnsinnig auch Freude und Spass und da ist viel Liebe auch da und hast es wie geschafft, die beiden Thematiken, also nicht so schwarz-weiss, es ist irgendwie nur eine Belastung und irgendwie, ich bin genervt oder es ist mir zu viel oder ich bin erschöpft, aber auch nicht, es ist einfach nur Liebe pur, sondern du hast es wie geschafft, auf eine sehr empathische und eben so verbindende Art, das wie so zu vereinen. Ich habe das mega schön gefunden. Es ist mir so geblieben. Und jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, wo ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitet habe, dass das du gewesen bist, wo, und das passt ja nicht zu deiner Arbeit. Also eben, dass eben sagst, ja, nein, eben mal ehrlich. Manchmal ist es ja auch zum Beispiel ein rein egoistischer Entscheid, ich will Zeit haben mit dem Kind.
Das? Mhm. Oder manchmal ist so eine egoistische Entscheidung, ich will jetzt Zeit haben für mich.
Genau.
Und wegen dem,
eben beides.
Die Diskussion habe ich auch mit meinen Kindern. Ich sage dann, die sagen dann, Mami, nein, gang nicht. Und dann sage ich, schau, ich will jetzt aber gehen. Für mich ist das jetzt wichtig. Und ich habe die nicht weniger gern. Ich liebe die über alles. Aber ich brauche jetzt das und ich will jetzt gehen. Und ich finde es auch wichtig, um das ihnen irgendwie zu vermitteln. Mhm. Ganz ehrlich. Weil sie ja dann eigentlich auch wie merken, ich darf auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen und ich darf auf mich selber hören, was ich brauche. Anstatt eine Mutter zu haben, die ihnen vorlebt, dass man sich selber muss aufopfern muss. Wo sie dann selber vielleicht nachher spät wiederum in so einen Cycle reinkommen und genau das Gleiche machen.
Oder? Ja. Was lebst du für Rollenbilder vor?
Ja, absolut. Ich bin noch ein bisschen dort bei deinem Prozess, wo du in deine Mutterschaft gestartet bist und mit dem Gedanken, du willst unbedingt wieder arbeiten. Und bei mir ist es so ein bisschen umgekehrt gelaufen. Ich hatte irgendwie mega stark das Bild von... dass mich das so erfüllt. Und das, also ich habe ja auch das Gefühl, ich habe eine Hausgeburt und ich stille mindestens ein Jahr und ich bin einfach mal fürs Kind da und es kommt dann eins ums andere und. Das ist so der entgegengesetzte Weg. Und der Gedanke, den ich so ein bisschen hatte, ist, es geht aber gleich auch um innere Stimmen. Oder? Irgendwoher kommen ja die Vorstellungen und die Bilder. Oder? Wie ist das? Also bei mir ist sicher sehr klar, Sarah und ich, das verbindet uns auch, wir sind recht unkonventionell aufgewachsen, was mich irgendwo auch resilient gemacht hat und positiv prägt. Und andererseits aber so in diesen jungen Jahren mega das Bedürfnis rum war von einer ganz normalen Familie.
Ich habe ein Bünzli-Leben, das war meine Form, um mich abgrenzen.
Also, ja.
Gegen das irgendwie Patchwork-Chaos, WG-Ding, habe ich wollen, so richtig... Eben, heiraten. Ich weiss, dass das Familienbüchlein, das ich bekommen habe, mit 24, oder? Ja, jetzt bist du geheiratet. Das war mir mega wichtig.
Ja, und so eine Ordnung und eine Ruhe.
Ja, genau.
Das ist so lustig.
Das finde ich wirklich... so lustig, oder? Das ist schon bei dir entgegengesetzt.
Wir sind komplett entgegengesetzt. Also.
Schon.
Ja. Nein, ich bin sehr konventionell aufgewachsen mit einem Vater, der Unternehmer ist und immer sehr viel gearbeitet hat und das ist wirklich ein sehr wichtiger, heute noch, also ein sehr wichtiger Anteil ist auch so von seinem Leben und seiner Identität, was sie sehr respektieren. Und dann aber eine Mutter, die daheim war und dort alles gemanagt hat und immer noch managt. Und auch das respektiere ich mittlerweile sehr, sehr fest. Und ja, ich glaube, das ist bei mir dann jetzt genau das Gegenteil ausgelöst. Also bei mir war es wirklich so, eben, ich wollte dann unbedingt arbeiten und... ich habe wirklich so einen Schlüsselmoment auch gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er meinen TED-Talk gesehen.
Ja, sehr. Also kann ich empfehlen.
Ja. Also der fängt auf YouTube.
Genau, man findet auf YouTube. Und der fängt eben wirklich mit dem Schlüsselmoment eigentlich an, wo ich mit meinen Eltern im Kornhaus zu Bern sitze und ich ihnen quasi so ein bisschen meinen Lebensplan dargelegt habe, gefunden habe. Also schau, das ist dann so. Ich möchte gerne so 2 bis 3 Kinder, lieber 3 als 2. Ich möchte dann gerne go reisen. Ich möchte arbeiten nebenbei. Dann irgendwann schreibe ich noch ein Buch und noch das und so. Und sie haben beide wirklich mal 5 Minuten lang nicht mehr gesehen. Und ich so gefunden, ja gut, dann mach du mal. Und ich bin dann viel zu schnell eben wieder... habe ich angefangen. Also ich habe mir nicht können vorstellen, dass es mir nicht langweilig wird. Und darum habe ich sicher nach 2 Monaten schon wieder den ersten Auftrag angenommen gehabt, oder nach 1,5 Monaten. Und das war ein Desaster. Ich war emotional zerrissen, gestresst. Überhaupt keine Freude mehr gehabt an irgendetwas.
Ich finde, was ich so interessant finde, ist, oder? Man startet eigentlich von völlig unterschiedlichen Punkt aus mit unterschiedlichen Zielen, aus unterschiedlichen Lebenswelten, aber kommt eigentlich beim Gleichen an. Also so, ich hatte dann so nach einem Jahr das Gefühl gehabt, hey, nein, es kann so nicht weitergehen. Also es macht mich irgendwie nicht glücklich. Ich will zwar bei dem Kind sein und ich will jetzt nicht 5 Tage arbeiten, aber ich muss irgendwie noch etwas anderes sehen. Ein riesen Part war so auch keine Freundinnen schaffen zu haben, dem Sandkasten, sondern vor allem irgendwie noch Mütter Konkurrenz zu erleben und so. Oh, ich habe gemerkt, ja, das tut mir irgendwie nicht gut. Ich muss an meiner Vorstellung irgendwie etwas verändern von Mutterschaft und Familie.
Und wie hast du das geschafft?
Hey, ich weiss nicht. Ich war natürlich auch mega jung gewesen, gell? Also, wo mein Sohn auf die Welt kam, bin ich 23 gewesen. Und dann bin ich also so 24 gewesen. Und dort machst du auch einfach ein bisschen. Ich habe dann einfach angefangen, mich spontan bewerben und bin dann zwei Tage in einen Verlag arbeiten. Und so ist dann so eins ums andere. Und dann fängst du wieder an, ein bisschen mehr unter Leute gehen. Und es, ja, und so ergeben sich dann wie Sachen. Aber ja, ich finde einfach wie spannend, man kommt am gleichen Punkt eigentlich wie an. Mhm. Also, und alle haben eigentlich gar nicht mit dem gerechnet.
Also für mich ist noch lustig, wo ich mittlerweile so am Punkt bin oder in den letzten zwei Jahren immer mehr der Wunsch hatte, ist wirklich, um einfach mal sechs Monate lang zum Beispiel einfach nicht erwerbstätig zu sein oder nicht zu arbeiten im eigentlichen Sinn. Oder? Und wirklich mich mal auf die Familie zu konzentrieren. Und dann ist es aber einfach immer so, dass ich mir jetzt halt selber irgendwie so in eine Welt geschaffen habe mit so vielen Verpflichtungen, dass es schon ein riesen Kraftakt wäre, um mich dort rauszuwursteln. Und auf der anderen Seite dann halt auch immer wieder so viele spannende Sachen kommen, wo ich, ja, was schwerfällt zum Nein sagen.
Aber meinst du, schaffst du es noch? Irgendwann, die sechs Monate?
Ich weiß nicht, ob es sechs Monate müssen sein müssen. Also ich probiere halt schon, mir sehr viel Zeit rauszunehmen. Also ich arbeite schon primär dann, wenn zum Beispiel meine Kinder in der Schule sind. Und ich bin sehr oft um und präsent, wenn sie es nicht sind.
Was aber auch kann mega anstrengend sein. Oder wie machst du das so mit deinem eigenen Energiehaushalt?
Kommt extrem darauf an. Also wenn ich in der Schweiz bin, finde ich es extrem schwierig. Ich finde das hier so schwierig.
Es ist so spannend, der Unterschied, den du beschreibst.
Ja, total. Also es ist einfach ein anderer Vibe und es ist ein anderes. Du musst dir vorstellen, du reitest ja mit in diesem Fluss, oder? Weil du musst ja mit allen anderen. Also wenn alle anderen schon einen Terminkalender haben, wo du für drei Wochen ausgebucht bist, dann musst du dir die Termine irgendwie suchen oder abmachen, damit du auch einen Termin hast. Mhm. In meinem Leben dann, Da macht eigentlich nie jemand etwas ab, zum Beispiel fürs Wochenende. Also da fragt man am Tag vorher, hey, was macht ihr morgen? Habt ihr Lust zum Abmachen? Ah, okay, komm, dann telefonieren wir morgen und morgen nochmal. Und dann schauen wir nochmal, ob alle noch Lust haben.
Das ist so spannend. Ich finde es mega spannend, wie ich das auch so merke. Ich wäre von meinem Typ her genau so, sich so, auch geht das mit dem Abmachen. Mhm. Ich fände das so schön. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, eigentlich hätte ich auch gerne so eine also so eine Bar, so wie ein Wohnzimmer. Also weißt du, wo man so weiss, man kann einfach dort an und dort sind dann irgendwie andere Leute, die man gerne hat. Und dass es nicht so muss, irgendwie schon drei Wochen im Voraus geplant sein. Und der Fakt ist aber genau das, wie alle in dem Rädli sind da. Musst du dann, wenn du möchtest, irgendwie die und die Freundin sehen? Und es sind ganz wenige Leute so in meinem Kreis, wo das noch geht, wo so spontan und der Rest ist alles verplant und ich bin dann auch verplant, oder? Genau. Das ist ja genau das.
Und mich stört es extrem, weil ich merke einfach, dass es mich stresst. Also schon nur, wenn ich einen Tag anschaue und ich sehe, der Tag ist irgendwie verplant, von morgen bis morgen, da habe ich schon, kribbelt es mich schon überall. Und dann frage ich mich halt so, ja, aber Moment schnell, warum machen wir denn das? Und warum machst du denn jetzt das? Und du weißt, es tut dir nicht gut. Und also ich finde, sich mit dem auseinanderzusetzen, ist dann schon eben wieder der erste Schritt. Und dann kann man ja nachher nach Lösungen suchen. Oder? Aber für mich ist der Unterschied ist so wahnsinnig krass. Und merke eben auch, was mir gesundheitlich besser geht. Also ich bin denen definitiv gesünder, mehr bei mir, mehr geerdet. Es geht mir besser.
Was wären für Faktoren, wo man ein bisschen mehr Hawaii hätte hier in der Schweiz? Was bräuchte es? Oder hast du da irgendwie eine Idee, wenn man jetzt so sagt, oder wie das, was du ja beschreibst, ist ein Bedürfnis so von so vielen Menschen. Ja. Und das können ja jetzt nicht alle...
man muss auch nicht mehr hergehen. Also, weißt, das ist ganz wichtig, um das zu sagen. Und das habe ich auch gelernt in den letzten paar Jahren. Nur weil du nicht mehr anders hergehst. Mhm. Und auch wenn du irgendwo auf eine Insel gehst, du bist immer noch du selber. Mhm. Also ich bin immer noch gestresst, auch dort. Ich habe immer noch zu viel zu tun, auch dort. Ich bin immer noch mit mir selber am Kämpfen, auch dort. Also wirklich, das ist nicht die Lösung. Das müssen nicht, man kann auch irgendwie auf ein Segelboot, man muss an sich
ich
selber
doch
arbeiten.
Ich auf den Berg um meinen Garten.
Ja, ich habe so gerne am Meer.
Du wirst auch auf deinem Berg
ich
mit dir selber.
Das Glück, oder?
Nein, ich fand, das ist völlig, sorry, aber das muss ich jetzt ganz schnell, dann nehme ich jetzt Nädeli
und... Wir sind ja in der Therapiestunde.
Genau, ich muss die Ballone jetzt schnell ploppen, weil... du wirst dich selber dorthin mitnehmen. Und du musst, ja, und du musst an dir selber arbeiten. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal einfacher, wenn du dich ein bisschen removen oder wegnehmen kannst aus dem Hamsterrad. Dann ist es sicher einfacher, zum herzuschauen, weil du hast mehr Zeit. Aber nur der Ortswechsel, der bringt leider nichts. Sorry. Hate to break it. Ja. Also ich arbeite wirklich immer noch sehr, sehr fest dran. Und mein Ziel wäre eigentlich wirklich, um nachhaltig etwas zu verändern. Ich glaube, den ersten Schritt habe ich gemacht in dem Sinn, und um zu deiner Frage zurückzukommen, um wirklich erkennen selber bei mir, wo sind meine Grenzen, wann tut es mir nicht gut, wann geht es mir nicht gut. Und dann sage ich Stopp. Und was ich angefangen habe, sehr, sehr konsequent. Darum nehmen das als Kompliment, bin ich hier. If it's not a hell yeah, it's a no. Ich sage sehr viel Nein. Ich sage wirklich zu 90% sage ich Nein.
Wow.
Und dann halt zu den Sachen, die ich cool finde und Lust habe, sage ich ja.
Hey, wie schön bist du da gewesen. Und ich finde es ein super Schlusswort, Andrea. Ich merke so wie, ich würde es mega gerne da so stehen lassen. Mehr Nein sagen, mehr dürfen die eigenen Grenzen spüren.
Hey, und mal sagen, schauen wir doch dann spontan.
Ja, gell?
Ich finde...
Dann, wenn wir Lust haben,
dann,
aufeinander.
Wenn wir Lust haben und
dann,
wenn wir die Energie haben.
Ja.
Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein Ja gegeben hast.
Immer. Und merci vielmals, dass ich da durfte.
Danke vielmals, Andrea.
Danke. Ich wünsche dir alles Gute für deine weiteren Projekte und bleib mal ehrlich.
Mhm. Auf jeden Fall.
Danke.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.